Kringelein äugte hinter seinem Kneifer auf die Bühne. Da oben geschahen viele verwirrende Dinge. Und alles ging viel zu schnell. Er hätte gern eines von den Mädchen genauer gesehen. Eine kleine Braune in der zweiten Reihe, die immer lachte. Aber dazu war keine Gelegenheit. Es gab keinen Stillstand im Ballett der Grusinskaja. Alles flitterte und hüpfte immerfort durcheinander. »Fabelhaft«, sagte er verwundert. »Großartig, diese Geläufigkeit in den Beinen. Prima ist das. Da muss man ja staunen.« Und er staunte dankbar, obwohl er sich nicht zum Besten befand.
»Gefällt Ihnen das wirklich?« fragte Dr. Otternschlag verdrossen.
Schwere Frage für Kringelein. Wirklich. Ihm war im Grunde nichts mehr wirklich, seit dem Augenblick, da er seinen Einzug in Nummer 70 gehalten hatte. Alles schmeckte nach Traum und Fieber. Alles ging viel zu schnell, ließ sich nicht halten und sättigte nicht. Otternschlag hatte ihn auf seine inständigen Bitten um Belehrung und Gemeinsamkeit vom Morgen an auf die übliche Fremdentour geschleppt. Rundfahrt durch Berlin, Museum, Potsdam, zuletzt noch zum Funkturm hinauf, wo der Wind dreistimmig blies und Berlin unter einem Tuch aus Rußnebel lag, in das Lichter gestickt waren.
»Sind Sie nun zufrieden? Sind Sie nun glücklich? Sind Sie nun einverstanden mit dem Leben?« fragte Otternschlag von Zeit zu Zeit.
Und Kringelein antwortete stramm und gehorsam, »Jawohl.« Das Theater war an diesem Abend, dem fünften Abend der Grusinskaja, schwach besucht. Es war geradezu leer. Das schlecht besetzte Parkett sah zerzaust aus, wie von Motten angefressen. Im ersten Rang fror man und schämte sich zwischen den vielen unbenutzten Plätzen. Kringelein fror und schämte sich. Außer ihrer Loge, die 40 Mark gekostet hatte, war nur noch eine einzige besetzt, und zwar durch den Impresario Meierheim. Meierheim hatte für diesen Abend die Klack gespart, es kam jetzt gar nicht mehr darauf an. Das Defizit war schon groß genug. Vor der großen Pause gab es ein kleines bisschen Applaus. Die Grusinskaja kam und lächelte. Sie lächelte in ein stummes Haus. Der schwache Applaus war sofort nach seiner Geburt gestorben. Die Leute gingen alle schnell fort, hinaus ans Buffet. Auch im Gesicht der Grusinskaja starb etwas, wie sie da oben stand, um sich für einen Beifall zu bedanken, der nicht mehr da war. Unter dem Schweiß und der Schminke wurde ihre Haut sehr kalt. Plötzlich drehte sie sich um und ging schnell davon. Sie schlich zu ihrer Garderobe und stieß mit der Spitze ihres Ballettschuhs die Tür auf. Drinnen fiel sie auf den Stuhl vor dem Spiegel und starrte die staubige, etwas zerschlissene Seide dieses Schuhs an. Ihre Füße waren müde, unbeschreiblich müde, schwer, satt, übersatt des Tanzens. Sie saß ein paar Minuten schlaff da, dann riss sie plötzlich die seidenen Schuhe von ihren Gelenken. »Genug«, dachte sie, »genug.« Im Trikot trat die Grusinskaja ihre sonderbare Flucht an. Sie hatte den alten Mantel umgeworfen und so, die Kehle angefüllt mit Kummer, desertierte sie aus dem Theater. Berlin war hell, laut und sehr voll. Berlin schaute ihr neugierig und voll Spott in das geschminkte, aufgelöste und halb bewusstlose Gesicht. Eine grausame Stadt war Berlin. Die Grusinskaja verfluchte diese Stadt. Ein Schüttelfrost hatte sich ihrer bemächtigt, obwohl die Luft an diesem Märzabend voll lauer Feuchte war und der alte Wollmantel dunstete. Die Grusinskaja stieß kleine, schluchzende Worte hervor, die in ihrer Kehle stecken blieben und wehtaten. Sie glaubte zu weinen, aber sie weinte nicht. »Nie mehr«, dachte die Grusinskaja. »Nie mehr, nie mehr. Genug. Vorbei. Nie mehr.« Sie winkte eine kleine, zerrumpelte Droschke heran und mit einem Gesicht, das kalt und starr geworden war, ließ sie sich ins Hotel fahren. Geigern also stand wie eine Schildwache zwischen dem Vorhang und dem Store von Nummer 68 und wartete, dass die blauen Blusenmänner unten fertig würden. Aber sie wurden nicht fertig. Sie krochen hin und her an den Fenstersimsen der ersten Etage, sie hatten Drähte gebracht und kleine Zangen, sie riefen Ho und Aha mit großem Eifer, doch die Scheinwerfer blieben finster. Dafür war die ganze Hotelfront umso heller beleuchtet aus Bogenlampen, aus den Eingangslichtern der fünf Portale und der Laufreklame von gegenüber, die bald eine Sektmarke und bald eine Schokoladensorte ankündigte. Übrigens konnte es im Ganzen kaum 20 Minuten gedauert haben, dass Geigern so stand und wartete, als die Tür von Nummer 68 geöffnet wurde, das elektrische Licht anging und unter seinem überaus nüchternen und hotelmäßigen Schein die Grusinskaja sichtbar wurde. Das war von Geigerns Standpunkt aus gesehen eine absolute Schweinerei, eine völlig versaute Angelegenheit. Der Schreck fuhr ihm als ein kaltes Messer senkrecht die Rippen hinab und in den Magen. Was hatte zum Donnerwetter diese Frau 20 Minuten nach 11 im Hotel zu tun? Wo kam man hin, wenn nicht einmal mehr mit der Dauer einer Theatervorstellung sicher zu rechnen war? Pech, dachte Geigern mit verbissenen Zähnen. Die Grusinskaja blieb zunächst fast eine Minute lang im Zimmer stehen, mitten unter den Glasschalen des Lüsters. Und ihr Gesicht sah aus, als hätte sie sich verirrt. Sie wartete, bis der Wollmantel durch seine eigene Schwere von ihren herabhängenden Armen geglitten war und näherte sich dem dreiteiligen Ankleidespiegel, auf dessen Platte das geleerte Suitcase stand. Geigerns Brustkasten dröhnte von plötzlich anspringendem Herzklopfen. Aber sie schob das Lederköfferchen beiseite, ohne hinzusehen, drehte die Birne über dem Mittelspiegel an, umfasste mit beiden Händen den Spiegelrand und zog sich so nah an den Spiegel heran, als wolle sie sich hineinstürzen. Die Aufmerksamkeit, mit der sie ihr Gesicht dann prüfte, hatte etwas Grabendes, Gieriges und Schauriges. »Merkwürdige Tiere sind diese Frauen«, dachte Geigern hinter seinem Vorhang. »Was sieht sie denn im Spiegel, dass sie ein so grausames Gesicht macht?« Er selbst sah eine Frau, die schön war. Unzweifelhaft schön, obwohl die Schminke auf ihren Wangen sich auflöste. Ihr Nacken vor allem, zweimal gespiegelt von den Seitenspiegeln, war unvergleichlich zart und geschwungen. Die Grusinskaja starrte in ihr Gesicht wie in das Gesicht einer Feindin. Grausam sah sie die Jahre, die Falten, das Schlaffe, das Angestrengte, das Abwelkende. Die Schläfen waren nicht mehr glatt, die Mundwinkel verfielen, die Augenlider lagen unter dem Blau zerknittert wie Seidenpapier. Während die Grusinskaja sich sah, überfiel ein neuer Schüttelfrost sie. Sie versuchte, ihre Lippen zu bändigen, aber es gelang nicht. Sie lief durch das Zimmer, drehte hastig das kalte Licht des Lüsters ab und die Stehlampe an, aber auch dies wärmte nicht. Sie riss mit ein paar ungeduldigen Bewegungen das Kostüm herunter, warf es ins Zimmer und mit nacktem Oberkörper trat sie an die Heizung und drückte ihre Brust gegen die grau getünchten Röhren. Sie dachte wenig dabei. Sie suchte nur Wärme. Genug, dachte sie. Genug. Nie mehr. Aus. Genug. Sie ging ins Badezimmer, entkleidete sich vollends, streckte ihre Hände unter das fließende Wasser. Plötzlich ließ sie alles sein, kam nackt und zitternd quer zurück durch das Zimmer und nahm das Telefon. Sie musste mit ihren Zitterlippen zweimal ansetzen, bevor sie sprach. »Tee«, sagte sie, »viel Tee, viel Zucker.« Sie ging wieder zum Spiegel, nackt, und schaute sich mit finsterer Strenge an. Aber ihr Körper war von einer tadellosen und einmaligen Schönheit. Es war der Körper einer 16-jährigen Ballettelevin. Plötzlich schlug der Hass, den die Grusinskaja gegen sich selbst empfand, in Zärtlichkeit um. Sie griff mit den Händen um ihre Schultern und streichelte den matten Glanz. Sie küsste die Biegung des rechten Armes. Sie legte ihre kleinen und vollendeten Brüste in die Handflächen wie in Schalen. Sie streichelte die feine Senkung der Magengrube und die schlanken Schatten der Hüften.
Sie beugte den Kopf bis zu den Knien hinunter und sie küsste diese armen, schmalen und eisenstarken Knie, als wenn es kranke und geliebte Kinder wären. Geigern, zwischen den Vorhängen, machte ein achtungsvolles und mitleidiges Gesicht, ohne es zu wissen. Was er da zu sehen bekam, was ihn mit einer sanft-süßen Beklemmung anfüllte und ihn heiß bis in die Ohren machte, das war das Schutzlose, das Zitternde, das hoffnungslos Verwirrte und Armselige dieser Grusinskaja vor ihrem Spiegel. Er spürte in seinen Handflächen, in seinen Armen eine ziehende Lust, diese kleine, einsame Frau aufzuheben, sie wegzutragen, sie zu trösten, sie zu wärmen. Der Zimmerkellner klopfte an die Doppeltür. Die Grusinskaja nahm ihren Schlafrock um und schlüpfte in ihre Pantoffeln. Diskret wurde der Tee hereingeschoben. Jetzt ist es soweit, dachte sie. Sie schenkte die Tasse voll Tee und holte vom Nachttisch die Schachtel mit Veronal. Sie schluckte ein Pulver, trank Tee, dann ein zweites. Sie stand auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, sehr schnell, wie auf der Flucht, von einer Wand zur anderen. 4 Meter hin, 4 Meter zurück. Wozu das alles? Dachte sie. Wozu lebt man? Worauf will ich noch warten? Wofür diese Quälerei? Oh, ich bin müde. Ihr wisst nicht, wie müde ich bin. Ich habe mir versprochen, abzutreten, wenn es Zeit ist. Es ist Zeit. Soll ich warten, bis man mich auspfeift? Die Grusinskaja schenkte eine zweite Tasse voll Tee. Sie posierte jetzt ein wenig. Sie spielte sich ein kleines, traurig-süßes Theater vor. Es war Form und Grazie in ihrer Verzweiflung und in ihrem Entschluss. Mit einer heftigen Bewegung nahm sie die Veronal-Fiole und schüttelte alle Tabletten auf einmal in den Tee. Dann wartete sie, bis sie zergingen. Es dauerte zu lange. Sie klopfte mit dem Löffel ungeduldig in die Tasse. Sie kostete von der Löffelspitze. Er schmeckte sehr bitter. Sie nahm mit der Zuckerzange ein Stück Zucker nach dem anderen, tauchte es in den Tee und wartete, bis er zergangen war. Das mochte eine Minute dauern. Auch länger. Die Grusinskaja stand auf und ging zur Balkontür. Sie hatte Sehnsucht, den Himmel zu sehen. Sie zog den spitzen Vorhang zurück und stieß an einen Schatten. »Bitte erschrecken Sie nicht, gnädige Frau«, sagte Geigern und verbeugte sich. Die erste Bewegung, die Grusinskaja machte, war nicht eine des Schreckens, sondern, sonderbar genug, eine der Scham. Sie zog ihren Kimono fester zusammen und schaute stumm und nachdenklich auf Geigern. »Was ist das nur?« dachte sie traumhaft. Vielleicht geschah ihr sogar eine kleine Erleichterung, weil noch ein Aufschub zwischen sie und die Veronaltasse getreten war. Sie stand fast eine Minute so vor Geigern und sah ihn an. Ihre Lippen zitterten noch immer, und ein schneller und gehemmter Atem schleifte zwischen ihnen hervor. Auch Geigerns Zähne zeigten die Absicht zu klappern, aber er hielt sie ganz anständig fest. Er war noch nie in einer solchen Gefahr gewesen wie in diesem Augenblick. Da stand er nun, mit Perlen für 5 mal 100.000 Mark in der Tasche. Erwischt im fremden Zimmer, und zwischen ihm und dem Zuchthaus lag nichts als die kleine weiße Hotelklingel mit dem Emailtäfelchen, das bat, dem Hausdiener 2 Mal zu schellen. Es kostete ihn eine ungeheure Anstrengung, die Frau nicht niederzuschlagen. Er glich einer großen Lokomotive unter Dampf, mit Feuerung und einem Druck von vielen Atmosphären, von innen her vibrierend und bereit, alles niederzurennen. Vorläufig machte er eine Verbeugung. Er hätte eine wilde Flucht fassadenwärts antreten können. Er hätte die Grusinskaja totschlagen. Er hätte sie durch Drohungen stillmachen können. Es war der Instinkt seiner liebenswürdigen Natur, der ihn statt Gewalt und Mord eine Verbeugung machen ließ. Ohne Überlegung, aber in guter Haltung.
Wer sind Sie? Wie kommen Sie hierher? Fragte die Grusinskaja deutsch. Es klang beinahe höflich. Verzeihen Sie mir, gnädige Frau, ich habe mich in Ihr Zimmer geschlichen. Es ist schrecklich, dass Sie mich hier gefunden haben. Sie sind früher nach Hause gekommen als sonst. Es ist Pech. Unglück. Erklären kann ich es nicht. Die Grusinskaja trat ein paar Schritte ins Zimmer zurück, ohne ihn aus den Augen zu lassen, und drehte den Lüster mit seinem kalten Licht an. Es ist möglich, dass sie um Hilfe geschrien hätte, wenn ein struppiger, hässlicher Mann auf ihrem Balkon anzutreffen gewesen wäre. Aber dieser da, der schönste Mensch, den sie in ihrem Leben gesehen hatte, dieser machte ihr keine Angst. Was sie vor allem mit Vertrauen erfüllte, war merkwürdigerweise der hübsche blauseidene Pyjama, den Geigern trug. »Aber was wollten Sie denn hier?« fragte sie und verfiel unwillkürlich in das weltläufigere Französisch. »Nichts. Nur hier sitzen. Nur in Ihrem Zimmer sein«, sagte Geigern leise. Die Grusinskaja schüttelte den Kopf. »In meinem Zimmer? Mein Gott, aber wozu denn?« »Ich will die Wahrheit sagen, gnädige Frau. Ich bin nicht zum ersten Mal in Ihrem Zimmer. Manchmal schon, oft, ja, wenn Sie im Theater waren, habe ich hier gesessen. Ich habe die Luft geatmet. Ich habe eine kleine Blume für Sie hingelegt. Verzeihen Sie mir.« Der Tee mit dem Veronal wurde kalt. Die Grusinskaja lächelte ein wenig, aber als sie es bemerkte, nahm sie das Lächeln sogleich aus ihrem Gesicht fort und fragte streng, »Wer hat Sie hereingelassen? Das Stubenmädchen oder Suzette? Wie sind Sie hereingekommen?« Geigern wagte einen Coup. Er deutete hinter sich hinaus in die Nachtluft über die Straße. »Von dort«, sagte er, »von meinem Balkon.« Die Grusinskaja trat auf den Balkon. Sie fror, und zugleich spürte sie, wie der Mensch neben ihr auf dem kleinen Balkon Wärme ausstrahlte. Sie schaute flüchtig auf die 7 Meter Hotelfassade, die zwischen ihrem Balkon und dem nächsten lagen. »Aber das ist ja gefährlich«, sagte sie. »Nicht sehr«, erwiderte Geigern. »Es ist kalt. Schließen Sie die Tür«, sagte die Grusinskaja unvermittelt und ging schnell vor ihm her ins Zimmer zurück. Geigern gehorchte, er kam hinter ihr her, schloss die Tür, zog die beiden Vorhänge zu und wartete dann mit hängenden Händen. Ein auffallend hübscher, bescheidener, etwas törichter junger Mann, der romantische Streiche ausführt, um in das Zimmer einer berühmten Tänzerin zu gelangen. Schließlich besaß auch er ein wenig Talent zum Theaterspielen, auch sein Beruf verlangte das. Und nun spielte er Theater um Tod und Leben. »Warum tun Sie das?«, fragte sie. »Warum tun Sie gefährliche Dinge? Warum sitzen Sie heimlich in meinem Zimmer? Wollen Sie etwas von mir?« Er hob die Augen nicht zu ihr auf. »Aber Sie wissen es ja, weil ich Sie liebe«, sagte er leise. Er sagte es französisch, weil es ihm deutsch gar zu peinlich vorgekommen wäre. Hinterher wartete er stumm auf die Wirkung. »Das ist ja einfach blödsinnig«, dachte er dazu. Er schämte sich auf eine bohrende und niederträchtige Weise dieser Komödie. Immerhin, wenn sie jetzt nicht den Hausknecht rief, war er vielleicht gerettet. Die Grusinskaja schluckte die kleinen französischen Worte mit offenem Mund. Sie gingen in sie hinein wie Medizin. Es dauerte noch ein paar Sekunden, und dann hörte sogar der Schüttelfrost auf. Es waren Jahre vergangen, ohne dass irgendein Mensch etwas Derartiges zu ihr gesprochen hatte. Ihr Leben rasselte an ihr vorbei wie ein leerer Expresszug. Proben, Arbeit, Verträge, Schlafwagen, Hotelzimmer, Lampenfieber, grauenhaftes Lampenfieber und wieder Arbeit und wieder Proben. Erfolg, Misserfolg, Kritiken, Interviews, offizielle Empfänge, Streit mit Managern,
3 Stunden Soloarbeit, 4 Stunden Ballettprobe, 4 Stunden Vorstellung, einen Tag wie den anderen. Nie ein Mensch. Nie eine Wärme. Die Grusinskaja brach auseinander. Sie spürte etwas so rasend Schmerzen, wie bei einer Geburt. Aber es waren nur 2 Tränen, die sich endlich aus dem Krampf des Abends lösten. Sie spürte sie in ihrem ganzen Körper. Sie rollten die steif geschwärzten langen Wimpern entlang und fielen in ihre aufgebreiteten Handflächen. Nachdem die Grusinskaja die 2 ersten schmerzhaften Tränen geboren hatte, ging es leichter. Es fing mit einem dünnen, leicht hinfließenden Tränenschauer an, dann wurde ein leidenschaftliches Strömen daraus, ein schwarzes Strömen, weil die Augenbrauentusche sich vollends löste, und zuletzt warf die Grusinskaja sich auf ihr Bett und schluchzte viele russische Worte in ihre Hände, die sie gefaltet vor ihrem Mund gepresst hielt. Geigern hatte jetzt keine Angst mehr. Gar keine Angst. Was ihm jetzt das Herz klein und schlagend machte, das war gewöhnliches Mitleid. Er ging zu dem Bett hinüber, stemmte seine Arme zu beiden Seiten des kleinen, schluchzenden Körpers auf und so über die Grusinskaja gebeugt, begann er in ihr Schluchzen hineinzuflüstern. Es war nichts Besonderes, was er zu sagen hatte. Er würde ein weinendes Kind oder einen kranken Hund mit ähnlichen Worten getröstet haben. Er hob einen Arm vom Bett, nahm die gefalteten Hände der Grusinskaja von ihrem Mund fort und küsste sie. Sie waren nass geweint und schwarz, wie die Hände eines kleinen Mädchens. Auch ihr Gesicht war verschmiert von den Tuschetränen aus ihren Theateraugen. Darüber musste Geigern lachen. Obwohl die Grusinskaja noch weinte, sah sie die gutmütige Bewegung, die starke Männer in den Schultern haben, wenn sie lachen. Geigern hatte sich von ihrem Bett losgelöst und war ins Badezimmer gegangen. Er kam mit einem Schwamm zurück und wusch ihr behutsam das Gesicht ab. Auch ein Handtuch hatte er mitgebracht. Die Grusinskaja lag jetzt still und ausgeweint da und ließ es sich gefallen. Geigern setzte sich an den Bettrand und lächelte zu ihr hinunter. »Nun?« fragte er. Die Grusinskaja flüsterte etwas, das er nicht verstand. »Du musst es Deutsch sagen«, verlangte er. »Du Mensch«, flüsterte die Grusinskaja. Das Wort traf ihn. Es prallte wie ein scharf gespielter Tennisball an sein Herz. Fast tat es weh. Er horchte auf den Seelenklang. Es rief ihn etwas an wie aus der Kindheit, wie aus einer Sphäre, die er verlassen hatte. Er schüttelte es ab. »Wenn ich bloß eine Zigarette hätte«, dachte er, mürbe gemacht. Die Grusinskaja hatte ihm eine kurze Weile mit einem wunderlich verschwimmenden und beinahe glücklichen Ausdruck in die Augen geblickt. Nun setzte sie sich auf, angelte mit ihren langen Zehen nach dem herabgefallenen Pantoffel und wurde unvermittelt eine Dame. »Oh lala«, sagte sie, »welche Sentimentalitäten! Die Grusinskaja weint. Wie? Das ist eine Sehenswürdigkeit. Sie hat es jahrelang nicht getan. Monsieur hat mich sehr erschreckt. Monsieur ist selbst schuld an dieser peinlichen Szene.« Geigern hatte nichts zu antworten. »Es ist schrecklich, wie das Theater die Nerven aufisst«, fuhr sie fort. »Disziplin. Oh ja, Disziplin haben wir. Disziplin ist so sehr schlimm anstrengend. Disziplin ist, immer das zu tun, was man nicht zu tun wünscht. Kennt man das? Großes Müdesein von zu viel Disziplin?« »Ich? Oh, nein. Ich tue immer das, wozu ich Lust habe«, sagte Geigern. Die Grusinskaja hob eine Hand, in die alle Grazie zurückgekehrt war. »Oh ja, Monsieur. Man hat Lust, in das Zimmer einer Dame zu kommen? Man kommt. Man hat Lust, gefährlich über Balkons zu klettern? Man tut es. Und was für Lust hat Monsieur noch?« »Ich möchte rauchen«, antwortete Geigern aufrichtig. Die Grusinskaja, die anderes erwartet hatte, fand die Antwort chevaleresque.
und rücksichtsvoll. Sie ging zum Schreibtisch hinüber und bot Geigern ihre kleine Tabatiere an. »Also rauchen wir die Friedenspfeife«, sagte sie und hob ihre langen, zerknitterten Lieder zu Geigern auf. »Und dann sagen wir Adieu.« Geigern soff gierig den Rauch in Nase und Lungen. Ihm wurde leichter, obwohl seine Lage noch genug Bedenkliches hatte. Mit den Perlen in der Tasche durfte er dieses Zimmer nicht verlassen, so viel stand fest. Die Grusinskaja hatte vor dem Spiegel Platz genommen und puderte sich mit strengem Gesicht. Sie wischte ein paar Striche und Tupfen in ihrer Haut und wurde schön. Geigern trat zu ihr hin und schob seine ganze große Person zwischen das geleerte Suitcase und die Frau. Er startete über ihre Schultern weg ein honigsüßes Verführerlächeln. »Warum lächelt man?«, fragte sie in den Spiegel hinein. »Weil ich im Spiegel etwas sehe, was du nicht sehen kannst«, sagte Geigern. Er sagte einfach »du«. Die Zigarette hatte ihn hochgebracht. »Nur immer los«, dachte er, »nur hübsch im Zug bleiben.« »Ich sehe wieder, was ich vorhin sah, als ich auf dem Balkon stand«, sagte er und beugte sich über die Frau. »Ich sehe im Spiegel eine so schöne Frau, wie ich nie eine gesehen habe. Sie ist traurig, diese Frau. Sie ist... Nein, ich kann es nicht sagen, es macht mich verrückt. Ich habe nicht gewusst, dass es so gefährlich ist, in ein fremdes Zimmer zu schauen, während eine Frau sich entkleidet.« Die Grusinskaja hörte prüfend zu. »Wie ausgekühlt ich bin«, dachte sie traurig, als bei den heißen Worten kein Schauer sich regen wollte. Sie spürte die tiefe Beschämung der kalten Frau. Mit einer kunstvollen gespielten Wendung drehte sie ihren langen Hals zu Geigern. Geigern nahm ihre kleinen Schultern in seine warmen, geschickten Hände und dann küsste er die Grusinskaja sachlich in die schöne Furche zwischen den Schulterblättern. Dieser Kuss, der zwischen zwei fremden Körpern kühl begann, dauerte lange. Er senkte sich wie eine feine, heiße Nadel in das Rückenmark der Frau. Ihr Herz begann zu schlagen, ihre Augen fielen ihr zu, sie zitterte. Aber auch Geigern zitterte, als er sie losließ und sich aufrichtete. Plötzlich spürte er diese Grusinskaja in sich überall zugleich. Ihre Haut, ihren bitteren Duft, ihr langsam erwachendes und genusssüchtiges Beben. »Donnerwetter«, dachte er brüsk. »Ich glaube, Sie müssen jetzt gehen«, sagte die Grusinskaja schwach zu seinem Bild im Spiegel. »Der Schlüssel steckt in der Tür.« Ja, da steckte jetzt der verdammte Schlüssel. Jetzt konnte man weggehen, wenn man Lust hatte. Geigern hatte keine Lust. Aus mehrfachen Gründen.